Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, wie bekomme ich eine Beziehung zu Gott? Das war die Frage, mit der wir uns die letzten beiden Sonntage bereits beschäftigt haben. Und heute kommt der dritte Teil dazu, beziehungsweise. Wie bekomme ich eine Beziehung mit Gott? Es geht heute um Wasser und es geht um Durst. Der Hirsch im Psalm und im Lied haben das ja schon angedeutet. Vielleicht ist das euch auch schon mal so gegangen, dass ihr so ganz normal euren Alltag gelebt habt, irgendwas ganz Alltägliches getan habt und plötzlich unterbricht euch jemand oder etwas. Ja, Unterbrechungen gehören zu unserem Alltag irgendwie dazu. Also neulich beim Mülltonnen rausstellen, läuft so eine Frau vorbei und spricht mich an, ob ich der Pastor hier bin und so. Und dann hat sie sich vorgestellt als eine Nachbarin und dann sind wir da ins Gespräch gekommen und ruckzuck, zack, war eine Viertelstunde vorbei. Ich hatte ja was ganz anderes vor, aber ich hatte eine Nachbarin kennengelernt. Das war jetzt kein völlig lebensveränderndes Ereignis, aber manchmal kann so eine Unterbrechung eine entscheidende Wende in unserem Leben sein. Das haben wir nicht geplant, haben wir nicht so gedacht, dass es so kommt. Aber manchmal sind Begegnungen oder Ereignisse, die uns unterbrechen, ganz entscheidend. Und so ging es auch dieser Frau in der Geschichte, um die es heute geht. Von ihr erzählt Johannes, der Evangelist, im vierten Kapitel seines Evangeliums. Sie wollte einfach nur Wasser holen, wie jeden Tag, und fand bei dieser Gelegenheit ein komplett neues Leben. Ich lese euch den ersten Teil dieser Geschichte mal vor, hier aus der Basisbibel, Johannes 4, ab Vers 3. Jesus verließ Judäa und kehrte wieder nach Galiläa zurück. Dabei musste er das Gebiet durchqueren, in dem die Samariter leben. Unterwegs kam er nach Sychar, einem Ort in Samarien. In seiner Nähe liegt das Grundstück, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von dem langen Weg und setzte sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde, also 12 Uhr Mittag. Da kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie: Gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da sagte die Samariterin zu ihm: Du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? In Klammer, denn die Juden vermeiden jeden Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Die Frau erwiderte: Herr, du hast nichts, um Wasser zu schöpfen und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn dieses lebendige Wasser? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selber hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh. Darauf antwortete Jesus: Wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Da bat ihn die Frau: Herr, gib mir dieses Wasser, dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Ja, bis hierher mal. Jesus begeht in dieser Geschichte gleich einen mehrfachen Tabubruch. Der erste Tabubruch: Samariter wurden von frommen Juden gemieden. Die wollten mit denen nichts zu tun haben. Die galten ihnen als Abtrünnige, als Unreine. Vielleicht als Hintergrund: die Samariter ist so ein Mischvolk, bestehend aus Nachkommen der 10 Stämme des Nordreiches und Völkerschaften, die Assyrer im Land angesiedelt haben. Die haben auch so eine ähnliche Religion wie die Juden, aber eben nur so ähnlich, und deshalb war da doch eine erbitterte Feindschaft zwischen diesen beiden Volksgruppen. Dann ist das Gespräch mit einer Frau in der Öffentlichkeit etwas grenzwertig, also für einen Rabbi wirklich unschicklich, sowas tut man nicht. Und dann war das auch nicht irgendeine Frau, sie war vermutlich eine Frau mit zweifelhaftem Ruf. Zu diesem Zeitpunkt der Geschichte weiß man das noch nicht so genau, das enthüllt sich ja dann nach und nach, aber sie kommt um 12 Uhr mittags zum Wasserschöpfen, da geht niemand Wasser holen. Wenn die Sonne am höchsten steht und die Hitze am größten ist, da geht man nur deshalb dorthin, weil man sonst niemanden treffen will. Also auch eine wahrscheinlich schwierige Person, die da kommt. Und dann bittet Jesus die Frau, um etwas zu trinken. Das ist jetzt kein Tabubruch, würde ich sagen. Also wenn jemand Durst hat und jemand anderes um Wasser bittet, dann ist es halt eine Notsituation oder so. Aber aus der Sicht des Evangelisten ist das ganz sicher etwas Merkwürdiges. Denn hier steht doch Gottes Sohn. Hier steht doch der, der den Menschen das Heil bringt, die Liebe Gottes bringt. Und dieser Jesus, dieser Sohn Gottes, sitzt durstig und ermattet am Brunnen und muss sich von einer Frau helfen lassen. Könnte man jetzt sagen, Christen glauben an einen durstigen Gott. Finde ich einen interessanten Gedanken. Wie ist es das? Wie wäre das, wenn Gott auf unsere Hilfe angewiesen wäre? Wenn sich Gott abhängig machen würde von uns? Ist das ein komischer Gedanke oder steckt der schon in dieser Geschichte drin? Ich möchte ihn aufgreifen und ein bisschen drüber nachdenken, und das ist der erste meiner 3 Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Mein erster Gedanke: Jesus braucht uns. Jesus braucht uns. Jesus spricht die Frau also an, weil er sie braucht, denn er hat ein ganz praktisches Problem. Genau, vielen Dank, ihr Ordner, für die Frischluft. Genau. Er hat ein ganz praktisches Problem. Er kommt ohne das geeignete Equipment nicht an das Wasser in dem tiefen Brunnen ran. So viele Menschen fragen sich, was habe ich vom christlichen Glauben? Aber vielleicht geht es erstmal gar nicht darum, was ich davon habe, sondern vielleicht geht es erstmal darum, dass Jesus mich braucht. Dass er müde und erschöpft am Brunnenrand sitzt und darauf wartet, dass ich ihm auf seinem langen Weg durch die Zeit den Durst stille. Finde ich ein atemberaubender Gedanke. Könnte es sein, dass Gott sich wirklich abhängig macht von mir? Ich glaube, viele Menschen fühlen sich nicht gebraucht. Das ist schlimm, wenn jemand denkt, mich braucht keiner. Wozu bin ich denn noch da? Wofür bin ich denn gut? Was kann ich denn noch tun? Was kann ich denn noch leisten? Und das steckt tief in uns drin, dass wir Menschen gebraucht werden wollen. Wenn wir denken, uns braucht keiner mehr, dann ist das schlimm für uns. Dann kann das wirkliche Not sein. Und deshalb möchte ich das stark machen, diese Aussage. Jesus braucht uns. In dieser Tatsache liegt enorme Kraft. Wenn wir glauben, dass Gott mich braucht, dass Gott meine kleine Fähigkeit in Dienst nimmt und wirklich braucht, um diese Welt zu verändern und um andere Menschen zu segnen, dann kann das mir enorme Kraft verleihen für mein Leben. Also, jetzt mal praktisch, wenn jemand von euch denkt, die Gemeinde braucht mich nicht, ich bin für nichts gut, dann geht zu eurem Pastor und sagt ihm, der Herr braucht mich, sag mir wo. Dann muss der Pastor vielleicht etwas nachdenken drüber, weil ihm sofort auch nichts einfällt. Aber ich bin mir sicher, wir alle sollten es wirklich festhalten. Gott braucht uns. Er möchte unsere Gaben, das, was wir haben, wirklich gebrauchen und in Dienst nehmen. Allerdings ist das nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite, sehen wir, wenn wir den Fortgang des Gesprächs von Jesus mit dieser Frau anschauen. Am Ende, da kommen wir gleich dazu, steht die Bekehrung eines ganzen Dorfes. Und da spielt die Frau eine wichtige Rolle. Fest steht erstmal, wir lernen in dieser Geschichte Gott als Seelsorger kennen, der die tiefsten Sehnsüchte unseres Herzens kennt. Deshalb das Zweite, wir brauchen Jesus. Nicht nur Jesus braucht uns, das wäre jetzt doch zu wenig als Botschaft. Wir brauchen Jesus. Wenn du wüsstest, sagt Jesus, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich hier bittet, gib mir zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Ich habe es immer wieder erlebt, dass wenn Menschen anfangen, sich auf Jesus einzulassen, dass die noch gar nicht genau wissen, was dieser Jesus eigentlich ihnen schenken will. Das Einlassen fängt vorher an. Zum Beispiel damit, dass jemand einfach an irgendeiner Stelle mitarbeitet. Ja, dass er merkt, ich werde gebraucht. Da weiß er von dem, was Jesus ihm gibt, noch gar nichts. Und trotzdem ist das vielleicht schon der erste Schritt der Annäherung. Genau, wenn die wüssten, kann man sagen, wenn wir wüssten, was Jesus uns schenken will, dann würde das alles verändern. Die Frau in der Geschichte weiß offensichtlich auch nicht, wovon Jesus redet. Aber ganz offensichtlich hat Jesus mit seiner rätselhaften Aussage ihr Interesse geweckt. Und zumindest lässt sie sich auf ein originelles, wenn auch unrealistisches Gedankenspiel ein. Also, okay, nie mehr zum Brunnen kommen, weil ich die Quelle immer dabei habe. Netter Gedanke, so. Lebendiges Wasser, von dem Jesus spricht, das hat eine doppelte Bedeutung. Einmal ist es einfach das Quellwasser im Unterschied zum Zisternenwasser. Also Zisterne, da wird Wasser gesammelt, Regenwasser läuft irgendwo zusammen. Das Zisternenwasser löscht natürlich auch den Durst. Da kann man auch mit waschen und spülen und so weiter. Geht alles wunderbar, aber frisches Quellwasser definitiv besser, schmeckt auch besser, ist lebendig, das Wasser, das ist in Bewegung, da ist Leben drin. Also das ist das lebendige Wasser. Quellwasser ist also, wenn die Frau sich vorstellt, der gibt mir Quellwasser, das ich immer mit dabei habe, also das ist so eine Vorform der Wasserleitung, ja, dann wäre das viel, viel besser, als zum Brunnen gehen und selber zu schöpfen. Das ist auch der Grund, warum wir alle in unseren Häusern Wasserleitungen haben, weil es viel netter und bequemer und angenehmer ist, als irgendwo hinzulaufen zum Brunnen und da mühsam Wasser heimzuschleifen. Das mag im Zeltlager ja eine nette Aufgabe sein, aber für unser alltägliches Leben macht es die Dinge doch etwas kompliziert. Die Frau ist nicht undankbar, das merken wir dann, wie sie über diesen Brunnen spricht, ja, der Vorfahr Jakob, der Ahnherr Jakob, hat uns diesen Brunnen geschenkt. Und es ist ja auch ein großer Segen, so ein Brunnen in der dürren Gegend. Der Jakobsbrunnen kann man heute noch besichtigen, ist 35 Meter oder so tief. Und es ist ein richtiger Segen für Mensch und Tier, dass es hier einen Ort gibt, wo man Wasser findet, wo man Wasser holen kann. Wir merken an diesem Dialog, dass die Erzählung sich auf zwei Ebenen bewegt. Ja, die Ebene der Frau, wo es einfach um das natürliche Wasser geht, und die Ebene von Jesus, wo es um geistliches Wasser gibt. Jesus ist ja längst auf einer ganz anderen Ebene wie die Frau. Er nimmt sozusagen den Durst der Frau, die hat ja auch Durst, sonst wird sie nicht zum Brunnen kommen, und führt ihn weiter zu ihrem Durst nach Leben und dann zum Durst nach ewigem Leben. Er bringt sie sozusagen durch das Gespräch, in das er sie verwickelt, in Kontakt mit ihrer eigentlichen Not, mit ihrer eigentlichen Sehnsucht in ihrem Herzen. Und er schafft es tatsächlich, dass er Sehnsucht nach Gott in ihr weckt. Vom dänischen Philosophen Søren Kierkegaard stammt folgender Satz: Gott nötig haben ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Gott nötig haben, ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Und er schreibt weiter, man braucht sich nicht zu schämen, dass man Gott braucht, sondern gerade das ist die Vollkommenheit. Und am traurigsten ist es, wenn ein Mensch durchs Leben ginge, ohne zu entdecken, dass er Gott braucht. Vielleicht, so habe ich mir überlegt, will die Frau auch gar nicht wirklich verstehen, weil sie merkt, okay, wenn es wirklich um den Sinn des Lebens geht, dann könnte es sehr persönlich werden. Und der Seelsorger Jesus, der kennt den wunden Punkt seines Gesprächspartners. Und deshalb kommt an dieser Stelle eine sehr überraschende Aufforderung. Ich lese weiter ab Vers 16. Jesus sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Da antwortete die Frau, ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr, es stimmt, wenn du sagst, ich habe keinen Mann, denn 5-mal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Da sagte die Frau, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Aber ihr behauptet, dass sich in Jerusalem der richtige Ort befindet, um Gott zu verehren. Da antwortete Jesus, glaub mir, Frau, es kommt die Stunde, in der ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem verehren werdet. Ihr Samariter betet Gott an und kennt ihn nicht. Wir beten Gott an und kennen ihn, denn die Rettung für alle Menschen kommt von dem jüdischen Volk. Aber es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da. Dann werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater anbeten. Dabei werden sie von Gottes Geist und von Gottes Wahrheit erfüllt sein. Denn der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Gott selbst ist Geist und wer ihn anbetet, muss vom Geist und von der Wahrheit erfüllt sein. Da sagte die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt. Man nennt ihn auch Christus, den Gesalbten. Wenn der kommt, wird er uns über all das Auskunft geben. Jesus antwortete, ich bin es, ich, der mit dir spricht. In diesem Augenblick kamen die Jünger zurück. Sie wunderten sich, dass Jesus mit einer Frau redete, aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr oder worüber redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, lief in den Ort und sagte zu den Leuten, kommt und schaut euch das an. Da ist ein Mensch, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Da liefen die Leute aus dem Ort zu Jesus hin. Geh und ruf deinen Mann und bring ihn her. Das ist eine überraschende Wendung in dieser Geschichte. Jesus fragt nach etwas, was jetzt mit dem bisherigen Gespräch gar nichts zu tun hat, und er trifft genau den Nagel auf den Kopf. Ich habe keinen Mann, ist die verschämte Antwort der Frau. Und Jesus konfrontiert sie mit der Wahrheit. Sie hat 5 Männer vermutlich nacheinander gehabt und der, mit dem sie im Augenblick zusammenlebt, ist gar nicht ihr Mann. Was der Grund für diesen außergewöhnlichen Männerverbrauch ist, erfahren wir nicht. Also wird nicht gesagt. In jedem Fall wird in dieser verzweifelten Suche der Frau nach dem richtigen Partner ihr Lebensdurst abgebildet. Oder darin zeigt sich der, dass sie auf der Suche ist. Jesus hält der Frau das nicht vor, dass sie 6 Männer gehabt hat. Wohl aber mutet er ihr zu, ihrer Sehnsucht auf den Grund zu gehen. Und ich glaube, dazu fordert er auch uns heraus. Ich denke, man kann über lebendiges Wasser nicht reden, solange man seinen Durst verdrängt, verschweigt oder beschönigt. Wir müssen erkennen, dass wir Gott nötig haben und dass wir dieses Lebenswasser von ihm wirklich brauchen. Die Art und Weise, wie Jesus die Situation der Frau aufdeckt, zeigt, dass er ihre innerste Not, ihre existenzielle Not kennt und dass er auch unsere Not kennt. Er deckt auf, ohne bloßzustellen und zu verurteilen. Er deckt auf, weil er weiß, dass der Mensch einen Weg braucht, sich zu öffnen. Und er tut es bei dieser Frau in sehr erstaunlicher Weise. Auch wir brauchen diesen Jesus, wenn wir Gott finden wollen. Nur durch ihn gibt es echtes Lebenswasser. Wasser, das unseren tiefsten Durst stillen kann. Bleibt die Frage übrig, was ist denn dieses Wasser? Wie muss man sich das vorstellen? Was meint Jesus mit dem Wasser? Es gibt wieder eine Wendung in der Geschichte, denn plötzlich landet das Gespräch doch noch bei der Religion, bei einer alten, klassischen Streitfrage zwischen den Samaritern und den Juden. Welches ist der richtige Ort, um Gott zu verehren? Das ist offensichtlich ein Ablenkungsmanöver der Frau, so eine Ausweichfrage. Also sie merkt, es wird sehr persönlich und da fällt ihr irgendeine theologische Streitfrage ein. Das kann man auch an anderen Stellen erleben, dass das gern gemacht wird, dass man dann, dass theologische Fragen eigentlich eher Ablenkung sind von persönlichen Fragen. Kaum hat Jesus diese persönliche Frage gestellt, da kommt die Streitfrage. Interessant ist, dass Jesus sich darauf einlässt. Also er sagt nicht, lenk mal nicht ab, wir bleiben mal bei dem anderen Thema, sondern er lässt sich darauf ein. Und ich glaube, es gehört zu dieser Doppelbödigkeit der Geschichte, dass die Frau, ohne es zu merken, das Gespräch in Richtung der entscheidenden Antwort lenkt. Weil am Boden ihrer Sehnsucht, ihrer Suche nach Leben, liegt letztlich die Frage nach ihrer Beziehung zu Gott. Unser früherer Bischof Walter Gleiber schreibt zu diesem Text: Auf den ersten Blick scheinen beide Gesprächspartner die Frage nach dem Lebensdurst durch die Flucht in religiöse Themen zu meiden. Aber tatsächlich liegt darin die Antwort. Gott wirklich zu kennen und zu ihm in eine Beziehung zu treten, die nicht nur äußere Form ist, sondern auch das Innerste des Menschen umfasst und erfüllt, das ist die Antwort auf den Lebensdurst und die Beziehungsnot der Menschen. Wer in Jesus Gott begegnet, wird hineingenommen in eine Beziehung zu Gott, die einem liebeleeren Leben ein liebevolles Gegenüber schenkt. Das fand ich ein toller Satz. Wer in Jesus Gott begegnet, wird hineingenommen in eine Beziehung zu Gott, die einem liebeleeren Leben ein liebevolles Gegenüber schenkt. Genau deshalb lässt sich Jesus auf diese scheinbare Ausweichfrage der Samariterin ein. Die Gott anbeten müssen in dem Geist und der Wahrheit anbeten. Es geht nicht nur darum, bestimmte äußere Regeln zu befolgen, den richtigen Ort aufzusuchen, die richtige magische Formel zu sprechen, die richtige Kleidung zu tragen. Nein, es geht um den Geist und damit ist natürlich der Heilige Geist auch gemeint, aber auch das Innere und die Wahrheit, also die Aufrichtigkeit, mit der man vor Gott steht. Das heißt, letztlich geht es darum, dass wir, wenn wir Gott begegnen wollen, offen sein müssen für Gott. Offen, so wie Gott uns in Jesus begegnet. Wenn das der Fall ist, wenn wir offen sind für Gott, dann gibt es erfülltes Leben in der Beziehung zu ihm. Dietrich Bonhoeffer hat einmal geschrieben, es gibt ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Ich glaube, das dürfen wir nicht verwechseln. Also erfülltes Leben heißt nicht, alle unsere Wünsche gehen in Erfüllung. Das ist eine Illusion, fürchte ich. Aber Gott schenkt uns eine innere Erfüllung, die mehr ist als alle erfüllten Wünsche zusammen. Am Ende des Gesprächs von Jesus mit der Frau steht die Frage nach dem Messias, die Frau stellt. Und diese Selbstoffenbarung Jesu, ich bin es. Ich bin es selbst. Und dieses Ich bin ist das gleiche Ich bin wie dieses Ich bin, was Moses am brennenden Dornbusch gehört hat. Es ist das gleiche Ich bin, was in den Ich bin-Worten im Johannesevangelium vorkommt und wo Jesus damit seinen Auftrag und seine Bedeutung erklärt. Jesus hat vor der Frau sozusagen sein Inkognito, sein Geheimnis gelüftet. In dem durstigen Wanderer, dem erschöpften Juden am Brunnen, ist der Frau Gott selbst begegnet. Und damit ist letztlich alles gesagt. Jesus braucht uns, wir brauchen Jesus, denn er gibt das Wasser, das Leben gibt. Und dann geschieht das Erstaunliche, die Frau wird auf der Stelle selber zu einer Quelle für andere. Die läuft ins Dorf, erzählt allen, was sie erlebt hat, und in der Folge kommt das ganze Dorf der Samariter zum Glauben an Jesus. Kommt doch, sagt sie, was ich gefunden habe. Der Seelsorger Jesus wird willkommen heißen, weil eine einfache Frau ihn als den Messias erkannt hat. Der Messias ist der, der ihre Not gesehen hat, der ihr gleichzeitig auch das entscheidende Heilmittel geschenkt hat, eine neue Beziehung zu Gott, sozusagen das Quellwasser der Anbetung. Und letztlich steht dieses lebendige Wasser für Gottes Geist, den er allen schenkt, die zum Glauben an Jesus kommen. Und deshalb steht am Ende die Frage an uns: Was ist dein Lebensdurst? Jesus kann ihn stillen. Er gibt lebendiges, lebenschaffendes Wasser. Komm zu ihm und trink bei ihm. Amen.